Buchrolle 14. Die magische Pyramide. Verlassen wir nun diese Region des Nahen Ostens und wenden wir uns einer weiteren und vieldeutigen Überlieferung des Benben-Schreins, der selbst der heutigen Wissenschaft ungelöste Rätsel aufgibt und geben wird. Es handelt sich dabei um einen sagenumwobenen pyramidenförmigen Tempel, der als Unterkunft des Mana-Wesens dient, eines extraterrestrischen Wesens einer anderen Dimension. Um 5000 vor Christus versuchte der Pharao Rehikal, der als Sonnengott verehrt wurde, diese Pyramide, den Benben, zu finden, um sich die Kraft des Mana-Wesens im Krieg gegen die Urphönizier zunutze zu machen. Dem Helden, dem es gelänge, diese Pyramide zu betreten, sollen die Augen der Weisheit gegeben werden und ihm soll kein Hindernis mehr im Weg stehen, seine Ziele zu verwirklichen, so die Legende. Deshalb entschloss sich der Pharao Rehikal, alles daran zu setzen, den verschollenen Tempel zu finden, aus dem metermächtigen Wüstensand zu graben, um den einzigen Eingang zu finden, der den Weg ins Innere dieses Schreins freigibt. So ordnete der Pharao die gewaltigste Suchaktion der Weltgeschichte an, die jedem Mann, ob Sklave oder Herr, ob Ägypter oder Fremdländer, Reichtum und die Hand der ägyptischen Schönheit Nasotete versprach, wenn er den Standort der Pyramide fände. So versuchten tausende Menschen in den weitesten Wüstengegenden die Pyramide zu finden. Viele kamen und versprachen dem Pharao, den Aufenthalt der Pyramide zu sagen. Als jedoch die Pyramide nicht am versprochenen Ort gefunden wurde, wurden die Finder den königlichen Krokodilen vorgeworfen. So suchte der Pharao viele Personen auf, die vorgaben, die Pyramide gesehen zu haben, jedoch stets im königlichen Krokogator-Teich endeten. Nach einer Phase von 16,5 Monaten ersuchte ein mysteriöser Fremder aus einem fernen Land die Audienz des Pharaos, dessen Angesicht tief im Innern seines dunklen Gewandes verborgen war, sein Angesicht glich dem eines Seelenpriesters. An diesem Tag waren bereits 28 Männer aus 17 Nationen den Krokodilen vorgesetzt worden, weshalb niemand an das Überleben des Fremden glaubte. Doch dieser Fremde war anders. Seine Existenz war von einer unheimlichen Aura umgeben und niemand wagte es, einen Ton von sich zu geben, als der Fremde vor den Thron des Pharaos trat. »Wer bist du?« fragte der Sprecher des Königs, der zu stolz war, um mit dem Volk direkt zu sprechen. »Pharao, ich bin Ezikameltineuel Shabachyamoai, der Priester des Mana-Wesens, dessen Kraft du für deine primitiven Zwecke zu missbrauchen im Begriff bist«, sagte die Gestalt mit einer unwillkürlichen, schallenden Stimme. »Ich sage dir jetzt und heute, dass das Mana-Wesen, gepriesen sei die Kraft, deine menschliche Person aufsuchen wird, indem du den Tempel betreten wirst. Jedoch wirst du Anweisungen erhalten, denn du bist auserwählt, eine Aufgabe zu erhalten, die deinen Namen in der Zukunft bekannt machen wird. Versuche jedoch nicht, jetzt schon zu ihm zu gelangen, denn es ist noch nicht an der Zeit, deine Aufgabe zu empfangen. Man wird dir die Pyramide zeigen, jedoch wirst du erst in das Innere gelangen, wenn es das Mana-Wesen, gepriesen sei die Kraft, für notwendig erachtet. Erweise dich als dankbar.« Als der Pharao diese Worte hörte, entbrannte sein Zorn. Diese Kreatur bezeichnete den mächtigen Sonnengott Rehikal als einen Menschen, der dem Mana-Wesen dienen soll. Welch eine Anmaßung! Da erhob sich der Pharao von seinem Thron und rief, »Werf diesen Betrüger, den Krokodilen, vor, aber man nehme ihm zunächst den Umhang ab, der sein Angesicht verhüllt, damit ich erkenne, wer diese Frechheit besaß.« Darauf geschah etwas Unerwartetes. Der Fremde nahm seine Kapuze ab und man sah ein eindrucksvolles Angesicht mit hängenden Augen, einfach mächtig. Dieser Priester drehte sich zum einen der Wachen um, der im Begriff stand, ihn festzunehmen, und blickte ihm direkt in die Augen. Der Wachposten wurde darauf kreidebleich und fiel tot zu Boden. Er glaubte nicht an die Kraft des Mana-Priesters, dessen Blick sofort tötete. Darauf setzte der Priester seine Kapuze wieder auf und ging wortlos auf die westliche Wand des Thronsaales zu, worauf alle im Weg stehenden Sklaven fliegenartig den Weg räumten und ehrfürchtig zu Boden fielen. Der Fremde hingegen ging einfach durch die Mauer und verschwand darauf spurlos in der Unendlichkeit. Der entsetzte Pharao erweiterte daraufhin die Suchaktion um den Mana-Priester, der jedoch weiterhin durch Nichtexistenz auffiel. 3,25 Monde später traf ein Bote aus Gizeh ein, der dem Koordinationssklaven des Pharaos seine wichtige Nachricht zu übergeben hatte. Eine Wüstenkarawane aus Äthiopien fand in der Nähe von Gizeh einen merkwürdigen dreieckigen Stein, der Inschriften einer unbekannten Sprache enthielt. Als die Männer versuchten, diesen Stein fortzubewegen, setzte sich die Pyramidenform des Steins weit in den Sand fort. Die Mana-Pyramide war gefunden. Nach wenigen Tagen traf der Pharao, der den Karawanenführer mit Gold überschüttete und ihm die Hand der Schönheit Nasutet überreichte, in Gizeh ein. Er brachte 3000 Eroberungskrieger, 400 Elefantenreiter, 560 Streitwagen und 14.000 Sklaven nach Gizeh, wo die Bergungsarbeiten der Pyramide in vollem Gang waren. Allmählich entstand ein mächtiger Krater um die Pyramide herum, den Tausende von Sklaven unter gewaltigem Aufwand aushoben. Das Bauwerk war von faszinierender Schönheit. Im Gegensatz zu den ägyptischen Pyramiden waren die Steinsegmente aus einem völlig fremden Material und außerdem, was den Pharao etwas beunruhigte, völlig fugenlos. Nichts deutet darauf hin, dass die Pyramide aus weniger als einem einzigen Stück bestand oder einen Eingang besaß. Man fand zwar eine glatte Fläche an einer Pyramidenseite, jedoch deutete nur das Symbol eines Pilzes und zwei Obelisken auf einen Eingang hin. Alles war fugenlos. Als hingegen die gesamte Pyramide ausgegraben war, sie maß 200 Ellen in der Breite, ordnete der Pharao an, dass man zwei starke Seile an den Obelisken befestigte, um die Eingangsplatten aus dem Gebäude zu reißen. 400 Elefanten, 2000 Pferde, 14.028 Sklaven und 2.972 Eroberungskrieger setzten so eine gewaltige Energie frei, dass mehrere Papyrusseile bersteten. Plötzlich gab das Zugseil etwas nach, weshalb man vermutete, dass die gesamte Pyramide verschoben worden sei. In Wirklichkeit war die Anstrengung so gewaltig, dass der Untergrund, auf dem die Ziehenden standen, wie ein Teppich wegrutschte, wie man an umliegenden Palmen deutlich erkennen konnte. Daraufhin erhob sich der Pharao von seinem Streitwagen und gab folgende Anordnung: Man grabe die Pyramide aus und bringe sie nach Ramses. Dies war eine gewaltige Äußerung. Sie bedeutete in der Praxis, dass die Pyramide mehrere Meter tief untergraben werden musste, wobei das gesamte Bauwerk raffiniert auf Holzbalken abgestützt werden musste. Anschließend plante man, runde Balken unter die Pyramide zu zerren und die Stützbalken umzustoßen, sodass die gesamte Pyramide auf die Holzbalken sackte. So wollte man dann die ganze Anlage nach Ramses schleppen. Sehr bald schon grub man einen Tunnel unter die Pyramide, wobei man mit jedem Meter zwei kräftige Balken benutzt, um die Pyramide abzustützen. Also machte man sich an die Arbeit und schon nach wenigen Wochen ruhte das Bauwerk auf 2500 kräftigen Holzbalken. Es wurden die Rollbalken dazwischen gezerrt, so dass man nur noch auf den Befehl des Pharaos wartete, um die Stützbalken wegzuziehen, so dass diese auf die Rollen falle. Der Pharao freute sich sehr über den großen Fortschritt. An dem Tag, als der Pharao das Wegziehen des ersten Stützpfeilers geben wollte, erhielten die Sklaven eine extra Portion Wasser und machten sich bereit für das gemeinsame Wegziehen der Stützpfeiler. Dann kam schließlich der große Augenblick. 50 Sklaven stellten sich an ein Seil, das um den ersten Pfeiler gespannt wurde. Der Pharao hob darauf den Arm und rief: Zieht den ersten Stützpfeiler hinweg. Worauf alle Sklaven mit gewaltigen Zügen an dem Seil zogen und alle gehörig auf die Nase fielen, als der Pfeiler ohne Widerstand wegrutschte. Einige Fässer Nasentropfen später zeigte es sich, dass die Pyramide von immer weniger Balken gestützt wurden, weshalb man vermutete, dass das Bauwerk schon bald auf die Rollen fallen würde. Doch auch als nur noch wenige Stützpfeiler die Pyramide stützten, dröhnte kein Balken, noch sanken die Pfeiler in den losen Wüstensand. Schließlich gab es nur noch drei Balken, die die ganze Pyramide an drei Seiten abstützten. Nun war es sicher, dass die Pyramide beim synchronen Wegziehen einer Balken auf die Rollen fallen musste. Nachdem man das Seil an den Stützpfeilern angebracht hatte und die Zugsklaven in Position brachte, stieg der Pharao von seinem Wagen herunter und war im Begriff, an diesem denkwürdigen Ereignis einen persönlichen Anteil zu haben. Sie setzten an, der Pharao griff an das Seil und gab den Befehl, zieht. Darauf hörte man plötzlich einen stumpfen Aufschlag, worauf der Pharao in den Sand fiel. Plötzlich wurden die Augen aller Anwesenden weit aufgerissen, die Gesichter färbten sich blass und alle Sklaven fielen ehrfürchtig in Richtung Pyramide zu Boden und steckten ihre Gesichter in den Sand. Was sie nun sahen, überstieg ihre gesamte Vorstellungskraft. Die Pyramide schwebte bewegungslos über den Wüstenboden, als ob sie auf einem unsichtbaren Fundament ruhte. Daraufhin fiel selbst der Pharao zu Boden und sprach mit kleinlauter Stimme, »Ich war nicht demütig.« Plötzlich brachen zwei riesige Obelisken den Wüstenboden und erhoben sich zum Himmel. Dazwischen entstanden Blitze und ein Dimensionsportal wurde geöffnet. Der Priester mit den hängenden Augen trat heraus, er näherte sich dem Pharao und sprach, »Es war unvernünftig von dir zu glauben, dass du die Grundfesten des Benben-Schreins erschüttern kannst. Nicht einmal Bewohner fremder Welten und Dimensionen mit viel größerer Macht ausgestattet als du vermochten dies zu tun. Nun aber ist auch für dich die Zeit gekommen, der Kraft gegenüberzutreten, nachdem du nun Demut gelernt hast.« So sprach der Mana-Priester und so folgte der demütige Pharao dem Priester durch das mystische Dimensionsportal, das sich hinter den beiden schloss. Was der Pharao nun sah, verblüffte ihn noch mehr als das Vorangegangenen. Er sah vor sich die Pyramide am selben Ort, jedoch stand vor ihr eine große Treppe, die zu einem Eingang der Spitze führte. Die Umgebung war kein trockener Wüstensand, sondern ein dicht bewachsener Urwald mit fremdartigen Pflanzen. Der Himmel war grün, diffus und wurde von zwei Sonnen erleuchtet. Schließlich erhob der Mana-Priester seine Stimme und sprach, »Du befindest dich hier auf einer anderen Welt, die in einer anderen Zeit existiert.« Erstaunt über das Wunder, setzte der Pharao seinen Fuß auf die erste Treppenstufe der Pyramide, doch sobald er dies vollendet hatte, bewegte sich die Treppe wie eine Rolltreppe zur Spitze. Ihm wurde das Vorrecht eingeräumt, den Tempel, der in Wahrheit ein Raumschiff war, zu betreten. Die Wände waren geschmückt mit verschiedensten Lichtzeichen und Monitoren, die einem unbekannten Zweck dienten. Der Priester führte den Pharao in einen großen Raum, in dessen Mitte ein grünes Heft schwebte. Der Priester sprach, nun wisse, Erdling, dass ich es bin, der das Mana-Wesen ist. Darauf fiel der Pharao ehrfürchtig zu Boden, doch das Wesen fuhr fort. Ich übergebe dir hier ein Buch, das du vervielfältigen wirst. Darin wirst du die Leistungsbewertungen deiner Kinder in verschiedenen Wissenschaften eintragen. Und auch sie sollen es so mit ihren Kindern geschehen lassen. So wird deine Welt moderner werden und sich die physikalischen Kräfte zunutze machen. Tue es so, wie ich es dir gebiete, und deine Welt wird besser werden. Der Pharao vernahm dies und nahm anschließend das grüne Buch demütig an und verließ die Dimension des Mana-Wesens. Sein Volk wartete unterdessen 3 Monate auf seinen Pharao, obwohl dieser aus seiner Sicht nur wenige Minuten fort war. Daraufhin verschmolzen die Obelisken mit dem Raumschiff, welches nun in einen anderen Erdteil schwebte. Welche Folgen diese Begebenheiten noch heute haben, ist völlig ungeklärt. Wer eine Idee hat, möge sich doch bitte an den nächsten Koordinator wenden. Hintergrundinformation. Tatsächlich verfügten die alten Ägypter über Wissen, das sie eigentlich gar nicht gehabt haben durften. Wie Erich von Däniken in seinem Buch Raumfahrt im Altertum beschreibt, kannten die Ägypter möglicherweise schon Elektrizität, da in Grabkammern funktionstüchtige Batterien in Form von säurehaltigen Tonkrügen mit Kupferdrähten gefunden wurden. Im Tempel von Dendera fand man sogar ein Wandrelief mit der Darstellung einer Glühbirne. Welche Rolle dabei einst die Kraft spielte, ist dem eingeweihten Leser natürlich sonnenklar.
Trug der Pharao Batterien auf dem Leib?